Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio.
Herzlich willkommen im Falter Radio. Sie hören Barbara Todt. Was tun gegen Hass im Netz? Das ist eine Frage, die seit dem Fall Alexandra Föderl-Schmidt viele Medienhäuser beschäftigt. Die renommierte Journalistin Föderl-Schmidt, vormals Standard-Chefredakteurin, jetzt Vizechefin bei der Süddeutschen Zeitung, wurde Anfang Februar Opfer einer Hetzkampagne des deutschen Rechtsaußenportals News. Der Vorwurf, sie habe in ihrer Dissertation plagiert. Dafür hatte News ein Gutachten beim selbsternannten Plagiatsforscher Stefan Weber bestellt und auch bezahlt. Die Vorwürfe erwiesen sich als haltlos. Die Uni Salzburg hat Föderl-Schmidts Dissertation inzwischen wie erwartet als in Ordnung beurteilt. Solche sogenannten Charakterattentate auf Frauen in der Öffentlichkeit nehmen zu. Für Rechtsaußenparteien und die mit ihnen verwandten Medienportale sind sie Teil einer größeren Strategie. Wie damit umgehen? Wie können Verlage ihre Journalistinnen und Journalisten schützen? Und was tue ich ganz konkret, wenn ich per Mail Drohungen bekomme? Auf die letzte Frage gibt es am Ende dieser Sendung einen sehr guten Tipp, den wir für Sie aufgezeichnet haben. Sie hören eine Diskussion des Frauennetzwerks Medien, einer österreichischen Journalistinnenvereinigung. Sie wurde gemeinsam mit der für Frauenthemen zuständigen Volksanwältin Gabi Schwarz am 16. April 2024 in Wien veranstaltet. Am Podium saßen Claudia Giegler, lange Jahre Journalistin bei der Kleinen Zeitung, Daniela Kraus, Generalsekretärin des Presseclubs Concordia, ja, und ich war auch dabei. Moderiert wurde die Runde von Martina Mader vom Frauennetzwerk Medien. Ja, und gleich am Anfang fragt Martina Mader Claudia Giegler, ob Journalistinnen vielleicht zu empfindlich sind, so nach dem Motto, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Ein Satz, den man früher in Redaktionen als junge Frau noch recht oft zu hören bekam.
Wir sind viel zu wenig empfindlich. Ich glaube, da stimmen wir auch alle überein. Das Schlimme ist, dass von denen, die da ganz mutwillig sich zu Helfershelfern sozusagen machen, das in einen Topf gerückt wird mit Kritik und mit Witz, ja. Und beides ist absolut inadäquat. Es geht nicht um Kritik und es geht nicht um Witz, sondern es geht einfach darum, dass Menschen fern ganz gezielt mundtot gemacht werden, dass sie ihres Handlungsspielraums beraubt werden, bis hin zum Verlust der Existenz. Und zwar in physischer und auch in ideellem Sinne, Verlust des Eigentums des Geistigen und so weiter und so fort. Ja. Das ganz Schlimme, also für mich ist eigentlich, wir beschäftigen uns jetzt seit 2,5 Jahren sehr intensiv mit dem Thema. Vielleicht noch zu mir als Person, ich bin eben auch fast 40 Jahre Journalistin gewesen, bin jetzt freie Journalistin, vorher war ich bei der Kleinen Zeitung. Ich war aber auch 20 Jahre Betriebsrätin und habe in der Funktion natürlich auch sehr viel gesehen. Und das entscheidende Wort von denen, die ich da vorher genannt habe, ist für mich dieser Verlust des Handlungsspielraums. Ja? Du wirst einfach ohnmächtig gemacht. Du kommst vielleicht in eine Führungsfunktion oder du wirst in unserem Fall jetzt als Journalistin sichtbar und hörbar und kaum ist dir das gelungen, tschack. Ja? Siehst du dich plötzlich oder findest du dich in einer Situation wieder, wo du dir denkst, wie gibt's denn das? Was ist denn da? Wieso kann ich denn nicht? Wer hindert mich denn? Und das ist oft ganz, ganz, ganz schwierig zu orten. Ja, wenn es einmal so ist, dass du einen Hater hast, der dich gezielt verfolgt und den du ausfindig machen kannst und den du, gegen den du vor Gericht vorgehen kannst, ist eh schon super jetzt im übertragenen Sinne. Ja. Meistens kommt es ja von irgendwo daher und es schaukelt sich auf und es wird von anderen aufgenommen und es wird zu einer Lawine, der du völlig ohnmächtig gegenüberstehst. Und der letzte Satz, weil wir wollen wirklich nicht, also ich möchte nicht referieren, sondern dann eigentlich mit euch diskutieren. Das für mich zweite Entscheidende ist, wieso kommt denn das? Ja. Und es gibt immer ein Motiv. Es gibt immer einen, der dich nicht mag. Es gibt immer einen, der vielleicht nicht mag, dass du was geworden bist, was der selber gerne sein möchte. Oder dass du laut bist, wo der eigentlich gern gehört sein möchte. Und so weiter und so fort. Oder im Falle der Frau Föderl-Schmidt, ja, dass sie Leute sozusagen angegriffen hat, die dann ihre Chance wittern und sagen, super, jetzt passt's. Ja? Also es hat immer ein Motiv, es ist immer nachhaltig gezielt und es ist ganz, ganz, ganz schwer zu fassen und es macht dich einfach wehrlos. Und das ist das Schlimme. Und über das, wie man sich dagegen wehren kann, glaube ich, müssen wir halt unbedingt da reden.
Auf jeden Fall. Liebe Barbara, du hast ja genau über so ein Motiv auch geschrieben und du hast es gleich in deinem Untertitel zu, in einem deiner Artikel zu Föderl-Schmidt-Hetze benannt. Und zwar Frau kritisch exponiert. Diese Kombination ist für die Far-Right-Bewegung und ihre Portale ein ideales Feindbild. So lautete der Untertitel damals. Wie kommst du denn zu diesem Befund?
Vielleicht ergänzend zu dem, was Claudia gesagt hat. Also es gibt natürlich oft das Motiv von jemandem, der zu kurz gekommen ist im Haus, in der Redaktion, der gern den Job hätte, den man halt dann als Frau selber hat. Aber es gibt, glaube ich, auch ein größeres Setting, dass man das immer stärker wird, nämlich diese, ich habe es jetzt damals genannt, Far-Right-Bewegung, quasi die rechtspopulistische Bewegung. Also im Fall von Föderl-Schmidt war das wirklich sehr interessant zu sehen, wenn man sich angeschaut hat, was News gemacht hat, das Portal von Julian Reichelt, die haben ja Herrn Weber bezahlt, das ist zwar eh allgemein bekannt, aber ich erwähne es vielleicht noch einmal, das muss man sich mal vorstellen. Also da gibt es ein Portal, das wird gemacht von einem Ex-Journalisten, ich würde Herrn Reichelt nicht als Journalisten bezeichnen heute mehr, aber er gibt sich die Aura eines Journalisten. Der bezahlt dann quasi einen Plagiatsjäger, also mehr oder weniger einen wissenschaftlichen Kopfgeldjäger. Der wird dann mit einem Gefälligkeitsgutachten über Tage auf dieser Plattform zitiert und quasi großgebracht. Da wird die Betroffene nicht gefragt um ihre Meinung. Also da gelten keine Check, Recheck, Double-Check-Standards, sondern das ist einfach eine Kampagnisierung. Und es richtet sich natürlich gegen die Frau, es richtet sich aber auch gegen die Süddeutsche in dem Fall. Es richtet sich gegen die Legacy-Media, also gegen die traditionellen Medien. Und das passt halt ins größere Setting des Rechtspopulismus, wo News dazugehört. Das ist einfach ein mediales Outlet dieser Bewegung. Und die wollen halt das Establishment angreifen, die wollen etablierte Parteien angreifen, die wollen die Justiz angreifen, das Parlament, sozusagen alles, was Establishment ausmacht. Und da gehört halt auch eine große, etablierte, linksliberale Zeitung und natürlich dann dort idealerweise die Frau, die öffentlich ist, dazu.
Jetzt muss ich noch einmal ein bisschen bei der Politik bleiben, weil ich habe mir im Vorfeld auch angeschaut, was es so zuletzt gab. Und unter anderem gab es da eine Veranstaltung im Parlament. Das Thema lautete eigentlich soziale Medien als Gefahr für die Demokratie. Also nicht mit Fragezeichen versehen, sondern man hat das so mal hingestellt. Und dann habe ich mal geschaut, ja, was sagen denn eigentlich die verschiedenen Parteien dazu? Und ich bin gleich hängen geblieben, eben bei der Far-Right, also bei der Rechtspopulistin, muss ich gestehen. Und zwar war das die FPÖ-Politikerin Dagmar Belakovic. Und die behauptete da tatsächlich, soziale Medien würden weniger die Demokratie als vielmehr die linke Deutungshoheit gefährden. Formulieren wir es also sehr provokant, liebe Barbara. Haben wir Journalistinnen nur Angst, dass wir durch die sogenannten sozialen Medien unsere linke Deutungshoheit verlieren?
Nein, das ist natürlich etwas, was aufgebaut wird als Feindbild, die angeblich linke Hegemonie durch etablierte Medien, durch öffentlich-rechtliche Medien und dann eben auch durch angeblich soziale Medien abgesichert. Also das ist ein typisches, klassisches Feindbild in der rechtspopulistischen Bewegung, das aber, glaube ich, einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten würde.
Genau, die Wissenschaftler, sondern die da auch anwesend war, also das waren vor allem WissenschaftlerInnen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, und die haben als Befunde tatsächlich anderes gebracht, und zwar, dass Beleidigungen und Drohungen zu einem Rückzug vieler Betroffenen aus dem öffentlichen Diskurs zur Folge haben. Also das ist der eine erschreckende Befund gewesen. Der zweite, nicht weniger erschreckend, ist, dass Hassrede tatsächlich strategisch eingesetzt wird, um PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen, JournalistInnen klein zu machen und ruhig zu stellen, vor allem aber die Frauen unter diesen Gruppen, und zwar ganz gezielt. Der Vorschlag dann von der Wissenschaft lautete, Zitat, Medienkompetenz aller NutzerInnen zu stärken, also die Fähigkeit, Desinformation und manipulative Inhalte zu erkennen, mit ihnen verantwortungsvoll umzugehen, sachlich zu diskutieren und auf Hassreden angemessen zu reagieren. Ja, also es hat mich kurz einmal ein bisschen sprachlos oder so dann gemacht. Liebe Daniela, ich hoffe, dich nicht auch. Was hältst du denn von dieser Art von Lösung?
Ich war ja bei besagter Veranstaltung schon sprachlos, weil dort kam unter anderem aus dem Publikum auch mehrfach die Meldung, die wahre Gefahr für die Demokratie seien die etablierten Medien und der ORF, und das blieb dort unwidersprochen stehen und war ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich schockiert, auch von der Art, wie das moderiert war. Ich glaube natürlich, ja, also die Medienkompetenz ist ja das, was auf jedem Podium immer übrig bleibt. Das ist ganz bestimmt wichtig, aber das ist sicher nicht der einzige Punkt. Und ich denke, es gibt auf gesetzlicher Ebene ja etliche Möglichkeiten, und ich denke, man müsste sich zusammentun und die Leute, die da tatsächlich Hass verbreiten, klagen, 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 und das gemeinsam. Ich habe auch vorher mit der Maria Windhager kurz telefoniert, und das war so quasi auch ihre Message, nicht was kann man dagegen tun, sondern tun. Und das finde ich einen sehr spannenden Ansatzpunkt, und ich glaube, das kann man kann das einfach nicht mehr durchgehen lassen. Und ich möchte auch das nochmal betonen, was du schon gesagt hast, natürlich geht es darum, und das betrifft nicht nur JournalistInnen, sondern es geht einfach darum, uns unglaubwürdig zu machen. Das ist der Hauptzweck. Das richtet sich gegen JournalistInnen und gegen die Wissenschaft und auch gegen PolitikerInnen zum Teil. Und was ich jetzt höre, aber das werdet ihr auch hören, immer mehr auch gegen Experten und ExpertInnen, die dann zum Beispiel eingeladen sind, was ich für brandgefährlich halte, weil wir sind vielleicht noch eher drin geübt, diese Mechaniken zu verstehen. Aber wenn du vielleicht forschst zu irgendeinem Thema und nicht geübt, kein Training hast, dann lässt du und denkst du dir wirklich, na, warum tue ich mir das an? Das brauche ich ja nicht, und setz dich gar nicht mehr in ein Fernsehstudio zum Beispiel, wenn du dann die schwachsinnigen Hater bekommst. Und vielleicht ein Punkt, den ich noch für extrem wichtig halte, jetzt einmal an dieser Stelle, ohne zu lang zu werden, das ist auf einer anderen Ebene das Problem des Gewöhnungseffekts. Nämlich, wie stark gewöhnen wir uns daran, dass das normal ist? Ich glaube, das ist auch etwas, wo man ganz stark dagegen ankämpfen muss.
Also eben durchaus wieder ein bisschen mehr Empfindlichkeit und Aufmerksamkeit.
Ja, sicherlich nicht ein dickeres Fell, sondern im Gegenteil, da wirklich empfindlich sein und sagen, so geht's einfach nicht.
Ich habe mir im Vorfeld, also wir waren im Herbst, war aber bei einer Tagung in Paris, bei einer Juristinnen-Tagung, wo man unterschiedliche Aspekte von Diffamierung, und ich sage immer Diffamierung, weil mir das so wichtig ist, aber Hass im Netz ist Teil von Diffamierung, ja. Wo wir eben da referiert haben und uns mit unterschiedlichsten Aspekten auseinandergesetzt haben. Und da habe ich auch im Vorfeld viele Gespräche geführt. Und alle, die sich damit beschäftigt haben und beobachten, was sich abspielt und wann sich was abspielt und was welche Folgen zeitigt, alle sagen, unbedingt ganz, ganz, ganz sensibel sein und im Vorfeld schon sozusagen für sich selber abklären, was ist mein nächster Schritt, was könnte passieren und wie bin ich dafür gewappnet. Und was mich also wirklich alarmiert hat, war,
dass mir ein relativ renommierter Krisen-PR-Mensch und auch Begleiter von Personen, die durch schwierige Situationen durchwissen, der hat mir gesagt, wenn du dich heute bewirbst für eine Stelle, insbesondere als Frau, musst du eigentlich von vornherein sozusagen eine Begleitung an der Seite haben, weil du selber gar nicht, selbst wenn du noch so alert bist, ja, du bist gar nicht gefasst drauf, was da alles kommen kann und kannst es aber relativ gut mit anderen gemeinsam abchecken, dieses Feld. Also das, was wir vorher gesprochen haben, wer Kunden gegen mich sein, ja, und warum und wie könnte das kommen? Und wenn du sozusagen vorbereitet hast, dann gelingt es dir viel besser, dem was entgegenzusetzen, weil das Schwierige, finde ich, ist das, was du jetzt gesagt hast, nämlich man wird sich irgendwie schon gewohnt und man wird abgehärtet. Das tangiert zwar die breite Masse und das Geschehen, aber das tangiert natürlich nie die Einzelne. Wir sind immer völlig dertodert, wenn es uns einfach einmal erwischt. Wir sind immer oder sehr oft, zu oft unvorbereitet und deswegen erwischt es uns auch so. Und sehr oft macht man dann auch den Fehler, dass man es wirklich auf sich bezieht und man sich denkt, man hat was falsch gemacht, ja? Und gar nicht einem bewusst ist, dass das ein strategisches Vorgehen von dritter Seite ist, wo man einfach die Zielscheibe ist und nicht sozusagen der Verursacher des Geschehens.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Also ich glaube, das ist das, was ich mitgenommen habe, auch aus der Recherche zum Fall Föder Schmidt, dass die Redaktionen auch umdenken müssen. Also die Süddeutsche hat ja, finde ich, die hat ja nicht so wirklich gewusst, wie sie reagieren soll. Das hat man ja auch gemerkt. Und sie hat eigentlich eher defensiv und sehr sachlich, sehr nobel reagiert. Fast so, als wenn jetzt News die NZZ gewesen wäre oder so. Also sie hat das erste Mal ernst genommen auf Augenhöhe und so weiter. Und im Rückblick finde ich meine, ich möchte jetzt den Kollegen in der Süddeutschen nichts ausrichten, das sind jetzt wir drei Chefredakteurinnen. Aber im Rückblick, finde ich, hätte man von vornherein mitdenken müssen, Moment einmal, das ist ja kein Medium, sondern das ist einfach eine Propagandaplattform. Wir werden angegriffen, wir müssen erstens uns wehren, sei es im Sinne von Klagen, 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 weil das ist das, was der Herr Weber versteht, weil dem geht es immer ums Geld und Klagen können ins Geld gehen. Und man muss aber auch sofort in der Sekunde die Betroffene schützen und sie quasi ihr die Last nehmen, sich um das zu kümmern. Also die Postings zu lesen, die Mails zu lesen, das ganze Management dieser Sache, das ja extrem groß werden kann, weil ja einfach dann diese Shitstorms über einen hereinbrechen. Also ich habe das im Falter zweimal auch schon erlebt, das ist wirklich mühsam. Also dieser Schutz einerseits und gleichzeitig eben das Abwehren nach außen, das sind so Handlungsfelder in den meisten Redaktionen. Gut, da gibt es schon Medienrechtler, aber es gibt jetzt eigentlich noch nicht die Tools dafür. Und wenn es ein Learning gibt, finde ich, dann ist es das.
Wie habt ihr das mit dem Falter gemacht?
Also wir haben den Alfred Noll. Sehr schade, dass die Maria Windhanger nicht da ist, weil die beiden haben ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen. Maria ist sicher die offensiver klagt. Der Alfred ist der ein bisschen vorsichtiger ist. Aber wir klagen natürlich auch sehr oft. Also viele werden es verfolgt haben, Florian Klenk gegen Felix Baumgartner. Gewonnen. Quasi auf der juristischen Ebene, Pharmahure war offenbar ein super klagbarer Begriff, weil es einfach nicht nur ein Charaktervorwurf ist, sondern weil da wirklich dahinter steht, dass man sich bezahlen lässt und das ist, die Juristen wissen das. Ich bin keine Juristin, aber das kann man halt super, super umsetzen vor Gericht. Naja, was wir schon aus unseren Erfahrungen, weil wir einfach schon öfters diese Situation hatten, gelernt haben, ist eben dieses, ich kann es in einem Beispiel machen. Es war ja jetzt zuletzt wieder am Sonntag bei dieser FPÖ-Veranstaltung mit dem Herrn Bakhti, gab es so ein Video und da kam das wieder, keine Ahnung, ob ihr Clemens Awey kennt, das ist ein Naturheiler, der dann im Zuge der Corona-Pandemie so ein bisschen auf Impfskeptiker umgeschwenkt hat, mit seinem YouTube-Kanal recht viel Geld gemacht hat. Ich habe den in einer Faltergeschichte gemeinsam mit dem Herrn Bonelli und noch ein paar anderen einmal porträtiert und der Titel der Geschichte hieß Aluhut, Globuli und, glaube ich, Verschwörungstheorien oder so. Und der Herr Awey hat sich sehr gegen diesen Artikel, also hat sich da sehr beklagt, obwohl ich mit ihm dazu gesprochen habe. und hat dann im Nachhinein immer wieder behauptet, dieser Artikel hätte sein Leben zerstört. Und dann hat er sich über einem Jahr das Leben genommen. Aus verschiedensten Gründen. Seine Frau hat ihn verlassen, er war vorher schon labil. Also es hatte nichts mit dem Artikel zu tun. Und der Herr Bonelli hat dann ein Video gedreht, wo er gesagt hat, die Frau Tod vom Falter hat den Herrn Awe in den Tod getrieben. Und hat das auch noch so wirklich wiederholt. Die Frau Tod hat ihn in den Tod getrieben. Das Video war knapp 24 Stunden online. Im Falter ist es abgegangen. Man kann es sich nicht vorstellen. Mein Mail ist übergequollen. Also mein Mail-Account mit unfassbaren Drohungen und Attacken. Also die meisten kennen solche Dinge eh. Also es hat mich quasi auch betroffen. Und was der Florian Klenk so zuerst gemacht hat, war, du liest jetzt nichts mehr. Ja, das liest jetzt die Dame, die bei uns im Empfang sitzt, beziehungsweise alles wird an den neu geschickt, was in irgendeiner Form tragbar sein könnte. Es stand sogar im Raum, ob wir Polizeischutz holen. Es wurde der Bonelli abgemahnt, da ist dann letztlich, glaube ich, auch die Polizei vor der Tür gestanden und hat ihm gesagt, dass was er macht, ist sozusagen, also könnte zu einem großen Problem führen werden. Er hat es dann auch runtergenommen und wir haben letztlich nicht geklagt. Aber intern war eben ganz wichtig, dass ich meine ganzen Kanäle nicht mehr verfolgen musste, auch auf Twitter und so ist es total abgegangen. Und das ist sozusagen Standard inzwischen. Also wenn einer von uns in die Ziehung kommt, dann muss er sich nicht um das Management dieser Krise kümmern, sondern er wird komplett abgeschottet und das übernimmt der Anwalt und ein Kollege, der halt das einfach sichtet.
Also wirklich in Schutz genommen sozusagen von anwaltlicher Seite und der Kolleginenschaft.
Und vielleicht ganz kurz noch die FPÖ. Hat das jetzt am Sonntag nicht nur mich, also diese Episode, sondern auch Texte aus dem Standard und aus anderen Medien, wo eben ähnliche, also wo es auch geht um Corona und halt kritische Berichterstattung, in einem Video zusammengeschnitten und uns in dieser Halle, wo der Bagdi und der Kitty gesessen sind, eben so ein Eingangsvideo gemacht, ja, wo das alles quasi wieder aufgekocht wird und wo es heißt, und die Presse und es gab irgendwie Gehirnwäsche und die sogenannte Systempresse. Also wir können uns, glaube ich, darauf einstellen, dass es in diesem Wahljahr extrem schwierig werden wird für unser Thema.
Daniela, du wolltest gerne.
Ich wollte nur das noch einmal bestärken, wie wichtig das ist, dass es sozusagen Routinen gibt schon vorher, vor dem Fall, dass dann klar ist, das muss nicht gelesen werden. So viel ich höre, gibt es die zum Beispiel im ORF nicht, was ich arg finde, vor allem wenn du dann deine Mails lesen musst und dann, du hast ja vielleicht auch sinnvolle dazwischen. Also das muss, glaube ich, ganz klar gemanagt werden. Vielleicht bin ich falsch informiert, aber ich habe das vor einigen Wochen gehört, dass es das nicht gibt. Und was ich auch von Expertinnen höre, ist, dass es sinnvoll wäre, Schulungen für diesen Fall auch vorher schon anzubieten, wie man mit dieser Krise umgeht, wenn sie einen betrifft. Also wirklich eine persönliche Ebene. Ich weiß, das ist viel verlangt und man könnte für vieles Schulungen haben, aber sinnvoll wäre das natürlich schon, wenn das zunimmt.
Ich möchte ein bisschen reingrätschen zu dem, was du gesagt hast. Also erstens einmal, was du schilderst, wie der Falter vorgeht, finde ich super. Und ich musste auch noch schnell Blumen streuen. Deine Geschichte damals zu Föderl Schmidt, die war einfach Weltklasse. Ja? Also so, nein, es war wirklich unglaublich. Das finde ich einfach ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da auch journalistisch nicht versagen, sondern dort einfach einsteigen. Das hast du super gemacht. Nicht gut, finde ich, und da möchte ich reingrätschen, wie die Süddeutsche reagiert hat. Ja? Und zwar aus einem anderen Grund noch. Was haben denn die gemacht, bei Lichte betrachtet? Die haben zwar quasi sie vorgeblich geschützt, indem sie sie aus der Schusslinie genommen haben, aber damit haben sie es eben genau weggenommen, weggetan, wiederum ihres Handlungsspielraums beraubt. Die waren eigentlich dann diejenigen sozusagen, die bewirkt haben, dass sie nicht mehr agieren konnte. Und warum haben sie das gemacht? Sie haben es eh nur gut gemeint. Ja, aber gut gemeint ist halt leider Gottes oft das Gegenteil von gut. Die haben einfach Angst gehabt, dass sie das trifft. Ja? Du hast es ja vorher ansatzweise schon gesagt, diese Vertrauenskrise der Medien. Da ist es ja um das Vertrauen quasi in die Journalistin gegangen, darum das Vertrauen in sie zu erschüttern. Und die Süddeutsche hat mega Angst gehabt, dass das auch sie, also nämlich das Unternehmen, treffen könnte. Und daher haben sie gesagt, nehmen wir es einmal aus, warte, was ist?
Ja, und dann meldete sich auch noch Gastgeberin Gabi Schwarz zu Wort. Volksanwältin, ehemals ORF-Journalistin. Und auch sie wurde in der Pandemie immer wieder bedroht. Sie hatte einen guten Rat für Frauen, die Drohungen per Mail bekommen, die, anders als öffentliche Postings, nicht so leicht anzuzeigen sind.
Ich erinnere an den Fall von der Martina Salomon, die das einmal gemacht hat. Die hatte denselben Idioten am Hals wie ich und die hat es öffentlich gemacht. Also das ist eine Drohung per Mail gewesen an sie und wie gesagt mit demselben Absender wie ich. Und die hat es öffentlich auf Facebook gestellt und musste das zurücknehmen. Und ich habe das einfach für ungehörig empfunden. Wie kann man sich herausnehmen, diese Dinge zu äußern und dann zu sagen, ich habe aber das Recht darauf, dass ich verborgen bleibe. Das geht einfach nicht. Da sind wir aber dann auch mitten in der Klarnamendiskussion, die ja natürlich auch noch dazu kommt, die ich in diesem Zusammenhang aber ablehne. Weil es kann nicht sein, dass ich hineinrotze und kotze als Anonymer und mich dann noch dazu mehr oder weniger versteigen kann, zu sagen, aber ich möchte nicht genannt werden, weil vielleicht hat das dann für mich doch irgendwelche Folgen. Also so geht es sicher nicht. Also meines Wissens nach hat sich das nicht geändert. Und derjenige, der zum Beispiel wegen meiner Sache verurteilt wurde, der war völlig verblüfft, dass das überhaupt möglich ist. Der hatte aber seinen Namen angegeben dann letztendlich in der Rage. Ich hatte die Empfehlung, nur vielleicht ein kleiner Hinweis bekommen, weil bei mir das dann so massiv war, dass ich also vom Pfefferspray angefangen alle möglichen Ausrichtungsgegenstände bekommen habe. Und die Empfehlung, die ich bekommen habe von Spezialisten, zu antworten und jemanden CC zu nehmen. Wenn wer dann so narrisch ist, auf Deutsch gesagt, der drückt dann auf alle Antworten und dann hat es ein Dritter gesehen. Und damit haben wir ihn bekommen. Also es ist ja völlig irre. Das war dann der, der mit den 2 Jahren bedingt auf 3 nach Hause gegangen ist. Der war so in Rage, dass er das übersehen hat und auf alle Antworten gegangen ist.
Sie hörten ein Podiumsgespräch zur Frage, wie umgehen mit Hass im Netz, des Frauennetzwerks Medien in der Volksanwaltschaft Wien vom 16. April 2024. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Clara Gottsauner-Wolf betreut die Audiotechnik im Falter. Sie haben noch kein Falter-Abo? Bestellen Sie eines unter abo.falter.at. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falterradio.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.